Ja, jetzt glaubt ihr alle an die Auferstehung? Nein. Natürlich kann man sich mit so Argumenten von sowas nicht wirklich überzeugen lassen, das ist mir klar. Aber ich finde es schon interessant, wie viele gute Argumente es gibt, dass das ein historisches Ereignis ist. Und trotzdem weiß ich, dass zuerst eine Entscheidung stehen muss. Glaube ich an Gott? Glaube ich daran, dass Gott in diese Welt eingreift oder nicht? Wenn ich das nicht glaube, dann macht die Auferstehung keinen Sinn und gar nichts. Aber wenn ich an Gott glaube, wenn ich denke, es könnte sein, dann kann es auch sein, dass Jesus am Kreuz gestorben, begraben und auferstanden ist. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was halte ich eigentlich für möglich und was halte ich nicht für möglich. Das ist keine Predigt heute, um euch zu überzeugen für die Auferstehung. Sondern es geht mir auch gar nicht so sehr um die Auferstehung von Jesus, sondern um unsere Auferstehung. Und neulich ist mir so dieser Text aus dem 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, habe ich gelesen und habe gedacht, wow, eigentlich ist es total cool, was da steht. Und man liest ja manchmal sowas immer und immer wieder und plötzlich denkt man, hey, das ist eigentlich viel besser, als ich das gedacht habe. Und das wollte ich heute mit euch teilen. Das ganze Kapitel 15 hat 58 Verse. Das werde ich jetzt natürlich nicht vorlesen, sondern immer mal so einen Vers da rausnehmen und darüber sprechen und sozusagen das Kapitel zusammenfassen und die Logik dahinter zu erklären. Ich lade euch ein, dass wenn ihr zu Hause seid, lest dieses Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes gerne nochmal selbst im Zusammenhang. Alle Texte, die ich hier habe, die sind aus der Basisbibel. Die Gemeinde in Korinth, also der ganze Korintherbrief, behandelt ja so ein Problem nach dem anderen. Es gab Inzest, es gab Rechtsstreit, die haben das Abendmahl komisch gefeiert, da gab es Streit und Spaltung miteinander. Und es gab eine Gruppe von Leuten, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Und an diese Gruppe wendet sich Paulus hier. Eigentlich ist es erstaunlich, denn die Gemeinde in Korinth war wirklich eine lebendige Gemeinde. Also Paulus schreibt auch, hey, man sieht, bei euch wirkt Jesus, es passieren Zeichen und Wunder und Heilung und prophetische Rede. Und jetzt glaubt ihr nicht an die Auferstehung? Und was Paulus sagt ist, ohne die Auferstehung macht unser Glaube überhaupt keinen Sinn. Ohne die Auferstehung können wir leben und essen und trinken und machen, was wir wollen. Am Ende sind wir alle tot. Und wir liegen da. Aber wenn es eine Auferstehung der Toten gibt, dann müssen wir auch irgendwie darauf antworten. Diese ganze Auferstehung ist Teil des Evangeliums von Paulus, von Jesus, von der Bibel. Denn so sagt er im 15, Vers 3, was ich euch weitergegeben habe, sagt Paulus an die Korinther, habe ich selbst als Überlieferung empfangen und grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Und wenn Paulus hier die Heilige Schrift meint, dann meint er nicht die Evangelien, die gab es da schon so als Abschriften, aber für ihn war die Heilige Schrift das Alte Testament. Und tatsächlich ist das, was Jesus getan hat, über den Messias im Alten Testament vorhergesagt worden. Also sagt Paulus, der Messias musste von den Toten auferstehen, weil es so von Gott vorhergesagt, geplant war. Und dann sagt er weiter, fragt die Augenzeugen. Auch ich, sagt Paulus, habe Jesus erlebt. Er ist auch mir begegnet. Und so schreibt Paulus hier, später zeigt er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Und zuletzt hat er sich auch mir gezeigt. Also Paulus sagt, geht und fragt doch die Leute, die ihn gesehen haben. Es gibt ja noch Augenzeugen. Übrigens finde ich das hier wirklich traurig, dass Paulus Maria vergessen hat und die Frauen am Grab. Ne? So ganz typisch. irgendwie. Dabei war Maria die Erste, die Jesus gesehen hat. Und Paulus unterschlägt es einfach. Naja, warum macht es einen Unterschied, ob ich an die Auferstehung glaube? Er sagt im Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Und in Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich, dann seid ihr immer noch Sünder. Dann seid ihr immer noch Sünder. Der Glaube an Jesus ist viel mehr als nur ein Fürwahrhalten einer Botschaft. Es ist auch viel mehr als ein Befolgen von Regeln. Und deshalb ist auch das Wort Sünder hier nicht, hat hier in diesem Zusammenhang nicht die Bedeutung von ein schlechter Mensch sein. Weil irgendwie, Moment mal, ich glaube jetzt wirklich an Jesus, aber ich bin immer noch auch Sünder. In dem Sinn, dass ich auch immer noch Schuld auf mich lade, dass ich immer noch Menschen verletze und nicht das Richtige tue. Aber in diesem Zusammenhang heißt Sünder jemand, der noch nicht die Auferstehungskraft erlebt hat. Jemand, der Gott noch nicht kennt. Jemand, der Jesus, der gar nicht weiß, wer Jesus ist. Und der diese Kraft und das, was Jesus in uns tun kann, nie erlebt hat. Und so sagt er auch tatsächlich in Vers 34, zu eurer Schande muss ich sagen, einige von euch kennen Gott wirklich nicht. Gott nicht kennen, das ist die Sünde sozusagen. Getrennt sein von Gott, nicht mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Es geht darum, Gott zu kennen. Also wirklich zu kennen, also nicht nur zu wissen, was er gesagt hat, nicht nur zu gehorchen, sondern wirklich diese Begegnung zu haben, die wir ja gar nicht machen können, wo wir Gott nur einladen können, dass er sich uns zeigt. Gott zu kennen heißt, Gott zu lieben und geliebt zu sein. Und in dieser Kraft zu leben, diese Kraft, die Frieden und Hoffnung und Liebe in uns ist, die uns dazu bringt, Freundlichkeit zu zeigen, Gelassenheit, Furchtlosigkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Selbstbeherrschung. Das ist das, was diese Kraft in uns bewirkt und wie sie uns verändert. Gott kennen. Ich nehme an, die meisten von euch, die hier sitzen, kennen die Geschichte von Adam und Eva, den ersten Menschen, die ja im Paradies lebten, im Garten Eden. Dieser Garten gehörte ja Gott. Sie waren, wenn man so will, ein Teil des Himmels. Eden, das Paradies, ist sozusagen eine Metapher für Gottes Reich auf Erden. Und am Anfang hatten die Menschen lebten sie in Gottes Reich auf Erden. Sie hatten freien Zutritt in diesem Paradies, in diesem Ort, wo auch Gott lebte. Und da gab es diese ganzen wunderbaren Früchte und Adam und Eva aßen von diesem Frucht des einen Baums, von dem sie genau wussten, wenn wir von dieser Frucht essen, müssen wir sterben. Vorher hatten sie sozusagen per Geburtsrecht ewiges Leben. Denn in dem Baum, in diesem Garten stand auch der Baum des Lebens, der Baum des ewigen Lebens. Und nach dem Sündenfall mussten sie diesen Garten verlassen. Ein Cherubim, ein Engel stand vor dem Tor. Und sie hatten keinen Zutritt mehr zu Gottes Reich. Sie haben das ewige Leben verloren. Und von dieser Zeit an, wenn die Menschen Gott begegnen wollten, dann nur an Orten und nur zu Zeiten, die Gott bestimmte. Menschen hatten keinen Zutritt mehr zum Reich Gottes, aber Gott kam immer noch in dieses Weltreich, sage ich mal. Es gab dann die Tempel und zu gewissen Zeiten begegnete er Menschen, sprach mit den Menschen. erwählte Menschen und offenbarte sich. Nur an Orten und Zeiten, die Gott bestimmte, bis Jesus kam. Von Gott für die Menschen, für uns. Jesus, der von sich sagte, ich bin das Leben. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Quelle des Lebens. Und deshalb, als Jesus dann auch stirbt, kann ihn der Tod nicht festhalten. Der Tod hat keine Macht über ihn. Lebenskraft, Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Grab hervorholt, ihn auferweckt. Und diese Lebenskraft tritt durch Jesus in unser Leben. Auch wir werden auferstehen. So heißt es in Vers 22, weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Hat Logik, ne? Also wir sind nicht mehr im Paradies, jeder weiß das, wir werden sterben. Aber mit Christus verbunden werden wir lebendig gemacht. Ich nehme mal an, das ist nicht so eine große Überraschung für euch, die ihr hier sitzt, dass das so ist. Paulus spricht hier in Kapitel 15 ja von der tatsächlichen leiblichen Auferstehung. Also, wenn wir tot sind, wenn Jesus wiederkommt, werden wir auferstehen. Das ist der Inhalt dieses Kapitels. Aber lebendig gemacht gilt schon jetzt. Wir sind schon jetzt aus dem Leben in das Tod gekommen. Wir sind schon jetzt eine neue Schöpfung. Auch wenn es noch nicht vollständig vollendet ist. Er sagt in Kolosser 3, Vers 4, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar werden, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Also wir haben das schon, aber es ist noch nicht sichtbar, es ist noch verborgen. Und hier auch noch so ein anderer Begriff für Auferstehungskraft. Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. Du hast Anteil an Gottes Herrlichkeit. Einerseits ist Gottes Reich schon da, in uns, durch uns. Und andererseits leben wir noch in dieser gefallenen Welt. Die neue Schöpfung ist noch nicht vollendet. Also man könnte, um dieses Bild von diesem Paradies, von dem Garten Eden nochmal aufzugreifen, ja, der Zugang zum Paradies ist noch versperrt, Reich Gottes ist noch nicht wirklich ganz da, so wie Jesus das auch verheißen hat. Aber durch den Heiligen Geist haben wir eine Dauerversorgung von den guten Früchten des Paradieses, von dem Baum des Lebens. Wir leben schon davon. Wir leben schon aus den Früchten des Paradieses, des neuen Reiches Gottes. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann und wie geschieht die Auferstehung? Also unsere toten Körper, wenn wir gestorben sind, sind ja nach ein paar Monaten, ist ja nicht mehr viel übrig außer Staub, und unsere Moleküle werden recycelt in Erde, in Bäume, in Luft, in Gase, was auch immer. Wie kann man sich das vorstellen? Und die Frage stellt sich auch Paulus. Er sagt, jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferweckt? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen, wenn kein Körper mehr da ist? Und dann sagt er, was für eine dumme Frage. Was du säst, muss sterben. Erst dann kann es wieder lebendig gemacht werden. Und was du säst, ist ja nicht eine ausgewachsene Pflanze, sondern du säst ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Unser Leben hier praktisch, unser Körper, so wie wir sind, ist eigentlich nur ein Samenkorn. Wenn wir sterben, werden wir in die Erde gelegt. Aber wir tragen die DNS der neuen Schöpfung in uns. Das ist so wie Eizelle und Same. Wir, du als Mensch, als Individuum, so wie Gott du geschaffen hast, hast deine geistliche DNS und du hast die DNS des Heiligen Geistes. Das heißt, bei der Auferstehung entwickelt sich etwas ganz Neues. Wir bekommen einen ganz neuen Körper, einen ganz anderen Körper. Und so schreibt auch Paulus, so ist es mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf Erden gesät wird, ist vergänglich. Wir sind vergänglich. Was aber auferweckt wird, ist unvergänglich. Was hier gesät wird, ist unansehnlich. Was auferweckt wird, lässt Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Ich kann nicht sagen, ihr seid nicht alle unansehnlich, aber gegenüber dem, wie ihr einmal sein werdet, wenn die Herrlichkeit Gottes in euch ausleuchtet, ist es nichts. Was hier gesät wird, ist schwach. Was aber auferweckt wird, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt aber wird ein Leib, der von Gottes Geist geschaffen ist. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so wird es auch einen von Gottes Geist geschaffenen Leib geben. So wie es dich jetzt gibt, wenn du Jesus nachfolgst, es wird einen von Gottes Geist geschaffenen Leib geben bei der Auferstehung. Was werden wir also sein? Wie können wir uns das vorstellen bei der Auferstehung, nach der Auferstehung? Wir werden sein wie der auferstandene Jesus, sagt Paulus auch. Alle Menschen, die aus Erde gemacht sind, sind so wie der erste Mensch, der aus Erde gemacht wurde. Alle himmlischen Menschen sind so wie der erste himmlische Mensch. Also der erste Mensch, Adam, wurde aus Erde gemacht, so sind wir. Aber bei der Auferstehung werden wir so sein wie der erste himmlische Mensch und das ist Jesus. Unser himmlischer Körper wird der gleiche sein, den die Menschen begegnet sind, als sie den auferstandenen Jesus begegnen sind. Und wenn wir lesen, was die Leute erlebt haben mit dem auferstandenen Jesus, dann können wir daraus schließen. Wir werden einen Körper haben, den man anfassen kann. Wir werden uns umarmen können, in die Hand nehmen können. Wir werden essen und trinken. Wir werden nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sein oder vielleicht gibt es auch die Zeit dann gar nicht mehr so, wie wir sie kennen. Wir werden uns wiedererkennen. Wir werden wissen, wer wir sind. Wir werden unsere Namen wissen. Wir werden uns erinnern. Ihr werdet euch aneinander erinnern und eure Namen kennen. Und die, die vor uns gegangen sind, wir werden sie wiedersehen. Und wir werden sie erkennen. Und wir werden wissen, wer sie sind. Und sie werden uns erkennen. Mann oder Frau wird keine Rolle mehr spielen. Vielleicht haben wir gar kein Geschlecht mehr oder es ist einfach egal. Es gibt keinen Tod mehr, keine Krankheit mehr, kein Leid. Und die Auferweckung wird an dem Tag geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wer dann lebt und zu ihm gehört, wird einfach verwandelt werden und auch diesen Auferstehungskörper bekommen. Das klingt verrückt, ne? Aber wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, ist alles möglich. Wenn das wahr ist, was wir über Jesus lesen und er auferstanden ist und wir haben gute Gründe, es zu glauben, dann ist alles möglich und dann ist auch das möglich und dann ist das unsere Zukunft. Und die Frage wird ja auch sein, wie wird es dann im Himmel sein? Also das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und alles, was wir darüber wissen, ist nur in Metaphern. Haben nur Bilder davon, die uns ein bisschen was erklären, wie es sein kann. Aber was wir wissen ist, dass auch die Schöpfung erlöst wird, irgendwie wieder auferstehen wird. Oft erwarten wir ja, dass irgendwie so peng mit einem großen Knall explodiert diese Erde und sie ist nicht mehr da und irgendwo in einer anderen Galaxie macht Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das stimmt so nicht. Denn in Römer 8, Vers 22 steht, auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Also die Natur, die Tiere, auch sie sind der Vergänglichkeit unterworfen. Und auch da wird es irgendeine Verwandlung, irgendeine Transformation geben. Die neue Erde und der neue Himmel, auf den wir warten, befindet sich also nicht irgendwo anders, sondern wir sind drin, wir sind mitten im Reich Gottes. Aber es ist noch nicht vollendet. Und was wissen wir von dieser neuen Erde, in der wir leben, von der erneuerten Schöpfung, die dann anders ist als jetzt? Da haben wir diese Bilder, Löwe und Lamm werden beieinander wohnen. Und das Kind wird mit der Schlange spielen. Neue Schöpfung. Es wird Saat und Ernte geben und jeder wird unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen und die Frucht seines eigenen Weinstocks genießen. Es wird nicht nur ein Baum des Lebens geben, sondern eine ganze Allee von Bäumen des Lebens. So das Bild, deren Blätter die Heilung der Völker bewirken. Also dieses Bild sagt uns, es wird dann Frieden und Versöhnung für die Völker geben. Keine Diskriminierung mehr, keine Ausbeutung, keine Versklavung, keine Eroberungen. Gott wird unter uns wohnen und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Nochmal, das klingt verrückt, ne? Als ich Religion noch unterrichtet habe früher und dann so die Geschichten von der Bibel erzählt habe, da hat mich mal so ein Kind gefragt, so dritte Klasse, Frau Möller, glaubst du das eigentlich wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube das wirklich. Und dann hat mich das Mädchen angeschaut, du bist der erste Mensch, den ich kenne, der das glaubt. Also ja, das sind natürlich Bilder. Aber sie zeigen uns, was möglich ist und was kommen wird. Es kommt noch besser. Alles, was du hier auf der Erde für Gott tust, wird irgendwie in dieser zukünftigen Welt sichtbar sein, noch da sein, wird Ewigkeitswert haben. Klar, ne? Also wenn diese Schöpfung erneuert wird, wenn München irgendwie erneuert wird und nicht einfach sich in Staub oder irgendwie auflöst, sondern irgendwie noch da ist, dann sieht man das, was du bewirkt hast, wenn du es für Gott getan hast und aus Liebe getan hast. So sagt nämlich Paulus in 1. Korinther 3, also im gleichen Brief, aber ein paar Kapitel vorher, es wird sich noch zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Denn der Tag des Gerichts, das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt, wird es aufdecken, wenn er mit Feuer hereinbricht. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Also das, was du jetzt tust. Ein Feuer, eine Metapher. Es wird geprüft, wie das, was du tust, beschaffen ist. Hält das von ihm gebaute Werk dem Feuer stand, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, muss er den Verlust tragen. Er wird aber gerettet werden, wie jemand, der gerade aus dem Feuer entkommen ist. Also diese Verse sagen, alles Gute, was du tust, was du für Gott tust, was du aus Liebe zu Gott tust und aus Liebe zu deinen Mitmenschen, wird Ewigkeitswert haben. Alles, was wir aus Eigennutz, aus Habgier, aus Furcht, aus Neid, wird verbrennen, wird ausgelöscht werden. Es wird auch ein schmerzhaftes Erinnern und geben und auch eine Selbsterkenntnis, denn wenn wir wirklich vor Gott stehen, ist immer dieser Moment da, wo wir wissen, eigentlich sind wir nicht würdig. Wir sehen unsere Schwächen und unsere Fehler und unsere Sünde. Dieser Moment der Selbsterkenntnis, der schmerzhaft ist. Aber dann wird es verbrennen. Es wird ausgelöscht sein. In einem Psalm steht, so fern der Osten ist vom Westen, lässt du meine Sünden von uns sein. Es wird ausgelöscht sein. Es wird also ein Moment der Erlösung sein, an dem alle Schuld und alle Scham von uns genommen wird. Es wird ein Moment der totalen Heilung sein. Denn das bedeutet auch, dass das, was dir passiert ist, was Menschen dir angetan haben, wo sie dir schuldig geworden sind, dass du in diesem Augenblick Heilung erfährst, Wiederherstellung und Gerechtigkeit. Im Psalm 56 ist dieses Bild, wo steht, dass Gott unsere Tränen sammelt. Er sammelt sie für diesen Tag, um dir Gerechtigkeit und Heilung widerfahren zu lassen. Du wirst komplette innere Heilung und Frieden und Erlösung erleben. Das Gericht bedeutet so eine Art Belohnung in dem Sinn, für alles, was wir für Gott getan haben. Das wird bestehen, das wird Ewigkeit haben, man wird sich daran erinnern. Es kann also sein, dass dann im Reich Gottes jeder weiß, wie treu du dich um deinen Nachbarn, Bekannten oder Verwandten gekümmert hast, auch wenn das hier niemand mitbekommt. Aber vielleicht wird sich niemand daran erinnern, dass du Karriere gemacht hast. Vielleicht weiß jeder, welche inneren Kämpfe du gekämpft hast, auch Zweifel hast, wie du trotzdem festgehalten hast. Und jeder wird sagen, sieht der treue Knecht, die treue Magd. Und man wird dich dafür feiern. Aber deine Titel, Ämter und Ruhm werden vielleicht vergessen sein. Jeder wird sich an diese arme Witwe erkennen und ihren Namen kennen und ehren, die Gott ihren letzten Groschen geopfert hat. Sie wird im Himmelreich sein. Aber kein Mensch wird sich mehr an Pharao oder Cäsar oder Hitler erinnern oder andere Präsidenten oder Herrscher. Ihre Namen werden ausgelöscht und auch die Erinnerung an sie. Es gibt natürlich auch Herrscher und Präsidenten, an die wir uns erinnern, König David oder Mose oder Miriam. Also das, was wir tun für Gott, wo wir uns Gott unterordnen, das wird Ewigkeitswert haben. Alles, was du hier tust aus Liebe für Gott und aus Liebe zu den Menschen, wird in Gottes Reich irgendwie Bestand haben. Ich weiß nicht wie, aber es wird da sein. Es hält diesem Feuer stand. Das ist übrigens das, was die Katholiken unter Fegefeuer verstehen. Also die denken jetzt nicht wirklich, das ist so ein Mythos, den wir haben, dass man da jahrelang im Feuer schmort, sondern dieser Augenblick der Selbsterkenntnis, der Erlösung, der Heilung, das ist das, was sie als Fegefeuer bezeichnen. Das ist so ein bisschen so wie bei einer Geburtstagsfeier oder einer Hochzeitsfeier. Stell dir vor, in deiner Familie ist eine Hochzeitsfeier. Und eine Hochzeitsfeier wird lange im Voraus vorbereitet, in der Regel, Monate vorher. Man plant, wo will man feiern, man sucht die Location, man sucht den Pfarrer, der einen trauen soll. Die Braut ist lange mit ihrem Brautkleid beschäftigt. Die Verwandten, was für Essen gibt es, was wollen wir, welchen Kuchen, wer macht was. Und man macht eine riesige Vorbereitung. Und während dieser Feier, da streitet man sich auch mal, weil man sich nicht einig ist oder man bucht irgendwas und dann geht das irgendwie nicht. Also da passiert natürlich auch ganz viel, was irgendwie wieder so ist in so einem Stress von Vorbereitung, was nicht schön ist. Aber dann kommt der Hochzeitstag. Und was siehst du an diesem Hochzeitstag? Alles das, was du für das Brautpaar getan hast. Den Schmuck, den Blumenschmuck, die Dekoration, den fein gedeckten Tisch, den Kuchen, das Essen, das Tafelsilber. Du selber hast schöne Kleidung an, Festkleider an und nicht die alten Klamotten, die du anhattest, als du vielleicht irgendwas eingekauft hast. Man sieht an diesem Hochzeittag alles das, was du für diese Feier getan hast. Und so wird es, glaube ich, auch mit unserem Leben sein. Wir machen jetzt ganz schön viel. Wir machen gute Dinge und wir machen nicht gute Dinge. Aber am Tag der Hochzeitsfeier sozusagen bleibt das, was du Gutes getan hast. Du wirst ein Festkleid anhaben und du wirst mitfeiern. Und alles, was du zu diesem Hochzeitsfest beigetragen hast, wird man sehen. Und alles andere spielt keine Rolle mehr. Glaube ich das wirklich? Ja. Denn wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, und ich glaube das, dann ist alles möglich. Und deshalb schließe ich mit dem letzten Vers. Meine lieben Brüder und Schwestern, Haltet am Glauben fest, seid unerschütterlich. Setzt euch mit aller Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Amen.